Lukas Kapitel 8 ab Vers 4 hört Gottes Wort. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Amen. Gott, unser Vater, wir beten, dass du uns ein hörendes Herz gibst, damit wir von dir empfangen und dass es wirksam wird zum Heil und zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Wann hast du das erste Mal die Bibel gelesen? Vielleicht vor 60 Jahren, vor 6 Jahren oder vor 6 Monaten, vielleicht auch vor 6 Wochen. Und was war dann deine Reaktion? Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von uns sich nicht mehr an diesen Zeitpunkt in ihrem Leben erinnern. Aber wir wissen, dass vieles in diesem Buch nicht auf Anhieb gleich so verständlich ist. Und manches ist uns noch nicht mal verständlich nach Jahren. Und das Gute ist, das ist völlig okay. Nicht alle Christen müssen studieren und intensiv vollzeitig forschen, um ihren Glauben gut und ausreichend verstehen zu können. Kleine Kinder, die zu Jesus gebracht wurden, was hat Jesus mit ihnen gemacht? Er hat sie gesegnet und er hat gesagt: Solchen gehört das Reich Gottes. Auch kleinste Kinder können Jesus lieben und ihm treu nachfolgen. Gottes Wort, in anderen Worten, steht allen Menschen offen, egal wer wir sind, egal was wir für Qualifikationen mitbringen. Gottes Wort ist für alle möglichen Menschen. Und doch, wenn Gottes Wort gehört wird, entsteht immer automatisch eine Trennung. Es entsteht immer eine Trennung in zwei verschiedene Gruppen. Die einen hören das Wort und dabei bleibt es. Sie hören es, nehmen es vielleicht zur Kenntnis, aber es gibt keine Veränderung. Und die anderen hören das Wort und ihr Leben wird verändert. Vielleicht sogar schlagartig. Oder vielleicht so, dass es eine lange Zeit dauert, aber dass es stetiges, vielleicht langsames, aber doch gewisses Wachstum gibt. Auf der einen Seite bleibt das Land sozusagen landwirtschaftlich gesprochen brach liegen. Es wächst nichts. Und auf der anderen Seite blüht dieses Land auf, wie im Moment im Rhein-Main-Gebiet der Raps, den wir überall beobachten können, den ich auch heute Morgen auf dem Weg hierher schon gesehen habe und vielleicht auch ihr. Und warum ist das so? Warum entsteht diese Trennung in zwei Gruppen? Jesus, haben wir gesehen, verkündigt doch eine gute Botschaft. Er verkündigt die gute Botschaft, das Reich Gottes ist da, Vergebung von Schuld und Heilung und Gottes Liebe, ewiges Leben und all diese Dinge. Aber um ehrlich zu sein, sind es die allermeisten, damals und heute, die entweder gar nicht darauf reagieren oder vielleicht ganz kurz, aber es gibt keine konsequente, langfristige Reaktion darauf. Und Jesus adressiert genau dieses Problem. Wir müssen uns dieses Problem genau anschauen und dazu hilft uns das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes. Was wir hier lernen, ist das Geheimnis, ja, es ist ein Geheimnis echten Wachstums. Das Geheimnis echten Wachstums. Das ist eine absolut zentrale Lektion. Wir könnten sagen, dass alles darauf ankommt, und Joel hat es vorher schon angesprochen, dass letztlich alles darauf ankommt, wie wir hören. Denn damit beginnt alles. Jesus sagt in Vers 18, seht nun zu, wie ihr hört. Markus interessanterweise sagt, was ihr hört. Aber Lukas redet hier davon, wie wir hören. Und ich will euch alle ermutigen, diesen Abschnitt mit mir anzuschauen und eure Augen auf den Text zu halten und drei Fragen damit zu bedenken. Wovon spricht Jesus hier eigentlich? Das ist doch mal eine gute Frage, um zu starten. Wovon spricht Jesus hier eigentlich? Dann, was verhindert das Wachstum des Wortes? Und dann, was ermöglicht das Wachstum des Wortes? Lasst uns beginnen. Wovon spricht Jesus hier eigentlich? Für einen Prediger, das wisst ihr sicherlich alle, die ja schon einige Predigten in eurem Leben gehört habt, ist eine zentrale Aufgabe, sprich die Sprache derer, die dir zuhören. Schau den Leuten auf den Mund sozusagen. Rede so zu ihnen, dass sie es gut verstehen. Sei verständlich in dem, was du sagst. Deswegen fragt man sich in der Predigtvorbereitung immer wieder und manchmal geht es sehr schnell und manchmal dauert es ganz schön lange. Wie kann ich das, was ich hier sagen will, verdeutlichen? Welche Beispiele helfen? Was hilft, um diese Wahrheit klarer zu machen? Welchen Vergleich kann ich hier ziehen? Welches sprachliche Bild wird hilfreich sein? Und der beste Lehrer dafür ist Jesus selbst. Jesus verwendet ständig alle möglichen sprachlichen Bilder. Wenn wir uns mal genauer anschauen, was die Bibel sagt, was Jesus sagt und das nachverfolgen, sehen wir ständig, dass er sprachliche Bilder verwendet, um seine Botschaft klar und deutlich zu machen. Und zwar für die Leute, die ihm zuhören, seine Zuhörerschaft. Und er tut es besonders in seinen Gleichnissen. Was ist ein Gleichnis? Ein Gleichnis greift etwas auf, das den Leuten vertraut ist aus ihrer Welt. Sehen vor allem viele landwirtschaftliche Gleichnisse. Das hat damit zu tun, dass die Region, in der er ist, Galiläa damals, natürlich vom Ackerbau geprägt war. Er greift etwas auf, das den Leuten vertraut ist und zieht dann eine geistliche Parallele. Nimm was aus deiner Alltagswelt und zieh eine Parallele dafür, was es bedeutet für unser geistliches Leben. Und das beste Beispiel dafür ist dieses Gleichnis, das wir hier sehen. Ein Sämann geht aus, um Samen zu säen und es fällt auf verschiedenen Untergrund. Manches wird von den Vögeln direkt weggenommen, keine Frucht. Anderes zeigt anfänglich Erfolg, aber weil es steiniger Grund ist, hat es keinen wirklichen Platz im Grund zu wachsen, in der Erde zu wachsen. Und somit entwickelt es keine Wurzeln und damit gibt es keine Chance für wirkliches Wachstum. Und dann gibt es die Dornen. Dort wächst es zwar, aber es wächst sozusagen parallel mit dem, was es wieder erstickt. Die Dornen ersticken die gute Frucht. Nur letztlich der gute Boden nimmt den Samen richtig auf und es hat Platz zu wachsen. So weit, so gut. Sehr, sehr einfach zu verstehen und vor allem für die Leute, die ihm damals zugehört haben. Aber dann sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und damit verweist er schon darauf, ihm geht es nicht nur darum, etwas zu beschreiben, was den Leuten damals vertraut war, sondern ihm geht es um mehr. Und wir können dankbar sein, dass die Jünger ihm hier sagen, Jesus, was genau willst du uns damit sagen? Okay? Wir brauchen alle eine Antwort darauf. Aber was Jesus dann erklärt, ist erstmal ziemlich abwegig. Schau mal, die Jünger sagen, erklär uns doch dieses Gleichnis, damit wir die geistliche Wahrheit dahinter verstehen. Aber dann sagt Jesus, ich rede in Gleichnissen, weil meine Botschaft letztlich für diejenigen, die sie nicht empfangen, für diejenigen, die sie nicht wirklich hören, ein Gleichnis bleibt. Und was für Nutzen ist darin, uns ein Gleichnis anzuhören, wenn wir nicht wissen, wofür dieses Gleichnis steht? Aber dann sagt er euch, also meinen Jüngern, die mein Wort wirklich annehmen und glauben, euch ist es gegeben, sagt er, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Und hier sehen wir zwei Dinge. Erstens, das Wort gegeben. Also geschenkt. Euch ist es gegeben. Er sagt nicht, ihr Leute versteht es. Ihr Leute habt die Bildung und die Leistung oder die Frömmigkeit. Ihr seid bereit dazu, es zu hören, sondern Jesus sagt, es ist euch gegeben, das Reich Gottes zu erkennen. Es ist ein Geschenk. Das ist das Erste, was wir sehen. Und das Zweite ist, die zweite Gruppe, von der Jesus redet, sie geht tiefer. Tiefer sozusagen in den Ackerboden, aber auch, bildlich gesprochen, tiefer im Verstehen. Es bleibt nicht beim Hören an der Oberfläche, sondern sie verstehen die echte Bedeutung. Viele hören, ohne wirklich zu verstehen, aber manche hören Unverstehendes. Es setzt an in ihrem Herzen. Es verbindet sich mit ihrem Herzen. Und Jesus spricht hier von Geheimnissen. Wenn wir den Begriff Geheimnis hören, dann denken wir vielleicht an Geheimnistuerei oder was, was kryptisch ist, was anderen eigentlich nicht bekannt werden soll. Aber das ist nicht, was Jesus hier meint. Jesus sagt nicht, dass seine Botschaft unzugänglich ist. Er sagt nicht, dass seine Botschaft prinzipiell ein Geheimnis ist, was verborgen bleiben soll. Es ist nicht seine Botschaft, die unzugänglich ist, sondern die Herzen derer, die die Botschaft hören. Okay? Es ist nicht seine Botschaft, die unzugänglich ist, sondern es ist das Herz derer, die diese Botschaft nicht empfangen. Die Frage für dich ist, hast du das selbst erlebt? Hast du das selbst erlebt? Vielleicht früher hattest du die Bibel gehört, du schaust auf einen Zeitpunkt in deinem Leben zurück, wo du vielleicht von klein auf schon die Bibel gehört hattest, du hast Geschichten gekannt und du konntest vielleicht so manches zitieren. Du hast von Jesus gehört, seiner Güte, seinen Geboten, seiner Lehre, all diese Dinge und konntest den Inhalt wiedergeben, richtige Antworten geben. Aber in deinem Leben ist alles wirklich beim Alten geblieben. Du wusstest davon, aber es hat dein Leben nicht verändert. Und dann irgendwann gab es diesen Zeitpunkt in deinem Leben, vielleicht an einem Tag oder in einer Woche, in einem Monat, über ein Jahr, wo Gott sozusagen die Decke von deinem Angesicht gelüftet hat. Wo jetzt diese Botschaft Jesu nicht nur in Form von Information kam, sondern mit Kraft, um dein Leben wirklich zu verändern. Es wurde dir, um in Jesu Worten zu sprechen, es wurde dir gegeben, das Reich Gottes zu sehen, zu verstehen und zu empfangen. Ist dir das passiert in deinem Leben? Wenn wir auf das Alte Testament zurückschauen, auf die Geschichte Israels, und wenn wir darin eine Lektion verstehen, dann ist es die. Es ist die Grundverfassung unseres Herzens, wie Israel exemplarisch darstellt, es ist die Grundverfassung unseres Herzens, Gottes Wort grundsätzlich von uns zu weisen, dass wir Gott nicht hören wollen, dass wir uns von ihm nichts sagen lassen wollen, dass wir seine Worte hören und vielleicht irgendwie äußerlich anerkennen, aber dass unser Herz, also das in der Bibel, was unser Menschsein wirklich ausmacht, wer du wirklich bist, dass wir es da nicht ranlassen wollen. Wir können Gott hören, aber wir hören nicht wirklich. Aber es gibt Hörer, die wirklich hören. Es sind die, die Herzen haben, die bereit sind. Das ist Jesu Aussage. Und dann führt uns dieses Gleichnis noch tiefer in die Reaktion der Menschen. Also Jesus erklärt dieses Gleichnis und sagt, es gibt vier Untergründe und vier unterschiedliche Reaktionen. Lasst uns zuerst auf die ersten drei schauen. Nächster Punkt, was verhindert das Wachstum des Wortes? Also Jesus sagt, der Same ist das Wort. Das haben wir bis jetzt soweit gut verstanden. Der Same ist das Wort, also wer ist der Sämann? Der das Wort verkündigt. Jesus, die er aussendet. Du, der du das Wort weitergibst. Ich, der das Wort predigt. Der Sämann ist der das Wort weitergibt. Und der Same, der auf den Weg fällt, die erste Kategorie von Menschen. Tragischerweise müssen wir wohl sagen, dass es, wenn wir die Realität anschauen, die größte aller Gruppen ist. Was passiert bei diesen Menschen? Sie hören das Wort und Satan selbst, lesen wir hier, nimmt das Wort gleich wieder weg. Und es zeigt uns eine ganz wichtige Lehre, und zwar, wo immer Gottes Wort verkündigt wird, findet immer mehr statt als das, was wir mit unseren Augen sehen können oder mit unseren Ohren so wahrnehmen können. Wo Gottes Wort, wo von Jesus geredet wird und seine Wahrheit verbreitet wird, ist die unsichtbare Welt direkt involviert. Es ist direkt klar, wenn wir auf diese erste Gruppe von Menschen schauen. Was ist der größte Erfolg für den Teufel, der Widersacher, der Satan? Was ist sein größter Erfolg, wenn Gottes Wort abgelehnt wird? Und damit beginnt die Geschichte des Teufels, wenn wir es so nennen wollen, in der Bibel. Denn was ist das Erste, was die Schlange sagt? Dieser tiefgreifende Satz, der so beginnt. Hat Gott wirklich gesagt? Es ist nicht erstaunlich, dass das Erste ist, was wir von Satan hören. Hat Gott wirklich gesagt? Wenn Leute sagen, ich will nicht glauben, ich will nicht an die Bibel glauben, ich will nicht an Jesus glauben, dann nennen sie alle möglichen Gründe. Alle möglichen Gründe. Sie sagen vielleicht, die Bibel ist widersprüchlich und veraltet. Oder Gott kann nicht gut sein, weil es so viel Leid gibt. Oder ich brauche keine Religion, weil mir geht es auch so gut. Ich brauche es nicht für ein gelungenes Leben. Viele Gründe. Und all diese Gründe sind wichtig und sollten wir ernst nehmen. Wir sollten darauf Antworten haben, wir sollten darauf eingehen, wir sollten es nicht ignorieren. Aber der eigentliche Grund, der zutiefst menschliche Grund, warum Menschen das Wort Gottes nicht annehmen, ist tiefer. Denn der einzige Weg, sagt Jesus, dass Menschen gerettet werden, ist, dass sie das Wort Gottes hören und glauben. Und der Teufel lässt nichts unversucht, diese Einsicht von Menschen wegzunehmen. Und entschuldigt das den Unglauben der Menschen, die hier nicht glauben? Nein, es entschuldigt nicht ihren Unglauben, aber es zeigt uns, dass wenn Gottes Wort verkündigt wird, dass in deinem Leben und in unserer Welt und wo das stattfindet, immer mehr vor sich geht. Dass es nicht immer einfach Entscheidungen sind von Menschen, die getroffen werden. Einer trifft die richtige Entscheidung und der andere trifft halt die falsche Entscheidung. Nein, es gibt einen Teufel, es gibt einen Widersacher und sein wichtigstes Ziel vermutlich ist es, Menschen von Gottes Wort abzuschneiden. Und wo Gottes Wort präsent ist, gibt es Kampf. Ob wir es wahrnehmen oder nicht, aber es gibt einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Kategorie von Menschen, die den Felsen gleich ist. Okay? Hier fällt der Same auf den felsigen Grund. Hier gibt es schnelle Aufnahme, aber auch schnelle Aufgabe. Schnelle Aufnahme und dann auch gleich wieder schnelle Aufgabe des Wortes Gottes. Also hier gibt es sowas wie Glauben. Oder was wie Glaube aussieht. Menschen sagen, sie glauben. Die Person hört von Jesus und nimmt die Botschaft mit Freude auf und sagt, ja, die Bibel adressiert irgendwie meine Situation. Die Bibel spricht doch irgendwie in mein Leben. Ich kann damit wirklich was anfangen und ich bin wirklich interessiert daran. Vielleicht spricht die Bibel eine konkrete Not in meinem Leben. Und was Jesus anbietet, klingt gut. Es klingt richtig gut. Also die Person ist nicht feindselig, die Person sagt nicht gleich, damit kann ich nichts anfangen, das ist mir egal, sondern sag mir vielleicht sogar mehr, erzähl mir mehr darüber. Es gibt Begeisterung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Glaube herausgefordert wird. Die Kosten davon, Jesus nachzufolgen, also die Kosten davon, konsequent zu hören, die werden auf einmal richtig schmerzhaft. Vielleicht die Familie oder Freunde oder die Gesellschaft mag nicht, was Jesus sagt. Und die Person nimmt es wahr und merkt, wenn ich das durchziehe, dann kostet es mich etwas. Vielleicht tauchen auch andere Versuchungen plötzlich auf. Es gibt Glaubensprüfungen verschiedenster Art. Und dann merkt die Person, es ist mir nicht mehr wirklich wert, daran festzuhalten. Ich habe zwar daraus irgendwie vielleicht einen Nutzen gewonnen, es hat mich erfüllt mit Freude für einen kurzen Moment, aber so wirklich das durchzuziehen, dafür bin ich nicht bereit. Es ist gut für kurzfristige Freude, aber nicht für langfristige Herausforderungen. Und wisst ihr, es ist sehr leicht, an einer Sache festzuhalten, die mich nichts kostet. Es ist sehr leicht, an was festzuhalten, was mich nichts kostet. Wenn es mich nichts kostet, dann kann ich es meinem Leben sozusagen hinzufügen. Dann ist es ein extra, ja, vielleicht eine extra Verbesserung, eine extra Sache, die mir Vorteil verschafft. Aber sobald es mich etwas kostet, dann lege ich es wieder ab. Wehe, es wird brenzlig. Und in dieser Kategorie sind sehr, sehr viele Menschen. Das ist nicht, was Jesus hier sagt, sondern das ist, wenn wir die Realität ernst nehmen, das, was wir beobachten. Sehr viele Menschen sind in dieser Kategorie. Es gibt viele junge Menschen unter uns. Ich möchte es allen sagen, aber besonders denen von uns, die jung sind, vielleicht auch jung im Glauben oder generell noch nicht so weit erfahren wie andere unter uns in ihrem Leben. Und euch will ich sagen, bereite dich vor, dass dein Glaube geprüft wird. Und was zählt, ist nicht kurz erlebte Freude, sondern es ist langfristige Veränderung. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie. Hier fällt der Same unter die Dornen. Und diese Kategorie, die müssen wir uns besonders gut anschauen. Die Dornen. Also hier hat der Same Frucht, beziehungsweise Erde, auf der er wachsen kann. Aber etwas anderes wächst nebenher und erstickt die Frucht. Also hier ist jemand, der vermutlich wirklich glaubt. Der gerettet ist, können wir annehmen. Aber in seinem oder ihrem Leben findet ein unerbitterlicher Konkurrenzkampf statt. Ein Konkurrenzkampf. Und da gibt es drei Dinge, die Jesus besonders hervorhebt. Sorgen, Reichtum und Vergnügungen. Sorgen, Reichtum und Vergnügungen. Und es ist so ein realistischer Blick auf unser Leben. Wenn wir uns diese drei Dinge so einfach hätten ausdenken müssen, was sind so die drei ersten Dinge, die wir nennen würden, was Dornen sind, würden wir vielleicht dieselbe Antwort haben. Was für ein realistischer Blick auf unser Leben. Verfolgung, das ist vielleicht in der vorherigen Gruppe der Fall. Ne? Der Glaube wird versucht, vielleicht durch Verfolgung, äußerliche Herausforderungen. Verfolgung kann für den Glauben sehr schwierig werden und zum Abfall bewegen jemanden vom Glauben. Aber noch schlimmer, vielleicht noch schlimmer als Verfolgung, ist die Zerstreuung. Die Zerstreuung in weltliche Dinge. Da sind zuerst die Sorgen. Es gibt Sorgen finanzieller Art, beruflicher Art, physischer Art, aber auch emotionaler Art. Alle möglichen Sorgen. Und wenn wir unsere Sorgen mal kurz von außen betrachten, sehen wir, was machen Sorgen mit uns? Sie fressen uns auf. Sie nehmen alle Lebensenergie und gebrauchen sie für sich. Und sie nehmen uns völlig ein. Was sind diese paniktreibenden Stiche, die du in deinem Leben, vielleicht in den stillen Momenten, wenn die ganzen Ablenkungen gerade mal kurz sich beruhigen, was sind dann die Dinge, die in deinem Herzen so langsam sich regen? Diese Stiche, die von außen kommen und zeigen, das sind Sorgen. Worüber sorgst du dich? Oftmals ist es die Frage, was wird aus XYZ werden? Der Blick auf morgen. Sorgen. Und dann gibt es den Reichtum. Der steht direkt daneben und ich glaube, hier gibt es einen ziemlich flüssigen Übergang, oder? Sorgen, das zweite ist Reichtum. Was du besitzt, beginnt sehr leicht dich zu besitzen. Wie bei den Sorgen auch. Es ist die Lust der Augen, wie es einmal Johannes beschreibt, der Apostel. Die Lust der Augen. Und diese Lust der Augen, egal woran es ist, sei es Geld oder andere Dinge, die hat diesen lähmenden Einfluss auf uns. Und dann gibt es das Dritte, und darin können wir alle anderen Dinge füllen oder sehr viele Dinge in unserem Leben. Jesus nennt es Vergnügungen des Lebens. Vergnügungen können gute Freunde in unserem Leben sein. Deswegen sollten wir das nicht falsch verstehen. Vergnügungen können gute Freunde sein für uns, wenn diese Vergnügungen uns zu Dankbarkeit gegenüber Gott führen, wenn diese Vergnügungen nicht zum Endziel unseres Lebens werden, sondern gute Gaben Gottes, die wir genießen zu seiner Ehre und zu unserer und der Freude anderer. Aber wann werden Vergnügungen zu Feinden? Wann werden Vergnügungen zu Feinden? Wenn sie unsere Aufmerksamkeit ganz für sich einnehmen, wie die Sorgen und der Reichtum, wenn sie unsere Aufmerksamkeit fressen. Und dann passiert es immer wieder, dass wir nicht mehr auf den Schöpfer schauen, sondern eben auf das, was geschaffen ist. Dass wir das Geschaffene sozusagen an die Stelle rücken, die dem Schöpfer in unserem Leben gehören sollte. Also all diese Dornen sind letztlich langfristiger Verlust unseres Wachstums. Gottes Wort wird nicht zur Reife gebracht. Und was ist Reife in der landwirtschaftlichen Welt und auch in unserem Leben? Wann kommt Reife zustande? Über einen langen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, implizit hier in diesem ganzen Gleichnis eine wichtige Botschaft. Ein langer Zeitraum. Es gibt keine Insta-Variante, Jesus nachzufolgen. Es ist nicht möglich. Es gibt nur den Blick auf das große Ziel, die Grundlage, auf der wir stehen, die richtige Grundlage, Gottes Wort, und dann einen langen Weg in die richtige Richtung. Das große Ziel vor Augen, die richtige Grundlage unter den Füßen und ein langer Weg in die richtige Richtung. Das ist das christliche Leben. Und auf diesem Weg kommt es zu einem Kampf für uns alle, gegen tausende Ablenkungen, die gar nicht mal so mächtig scheinen, aber die mächtig werden können. Als ich ein Kind war, das ist schon eine ganze Weile her, half ich auf den Äckern meines Opas, der Bauer war, beziehungsweise immer noch ist, jetzt inaktiv mit fast 100 Jahren, aber ich war auf seinen Äckern unterwegs mit der Familie und wir haben Steine eingelesen. Nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, vielleicht heute eher so als nette Nebenbeschäftigung, aber damals als Kind Steine einzulesen mit Hand, nicht gerade das Schönste an einem Samstagmittag. Mühselig anstrengen und dann, wenn es auch noch schön warm ist und heiß wird, in der Sonne auf dem Acker stehen und Steine einzulesen. Okay, ihr seht, es ist nicht gerade sehr spannend, aber es ist sehr notwendig. Und es ist gut, es ist richtig investierte Zeit, wenn wir mal an den Bauer denken. Denn die Ernte ist erst wirklich möglich, beziehungsweise gut, eine gute Ernte, wenn der Boden gut vorbereitet ist. Und dazu gehört es, die Steine zu entfernen. Und was hindert und erstickt den Einfluss des guten Wortes Gottes in deinem Leben? Was sind diese Dinge? Und die zweite Frage ist, wenn du das festgestellt hast, was es ist, bist du bereit, einen hohen Preis zu zahlen für dein geistliches Wachstum? Bist du bereit, einen hohen Preis zu zahlen für dein geistliches Wachstum? Ich bitte Gott, dass er uns in der Kraft seines Geistes und der Erleuchtung durch sein Wort Einblick schenkt in unser Leben, wo diese Gefährdungen liegen. Doch dann lasst uns im Letzten noch auf das gute Beispiel hier schauen. Was ermöglicht das Wachstum des Wortes? Gute Erde, wenn sie den Samen empfängt, erzeugt gute Frucht. Das sehen wir in Vers 15. Und was ist die Bedeutung der guten Erde für uns? Es ist unser Herz. Dort, wo das Wort ankommen muss. Ein Herz, das vorbereitet wurde, das Wort nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu bewahren. Und schau, wie Jesus das beschreibt. Das Wort wird aufgenommen, es wird bewahrt und mit Ausdauer kommt es zur Frucht. Das sagt er explizit, mit Ausdauer. Was bestätigt, dass dein christliches Leben, dass dein Christsein wirklich echt ist? Was bestätigt das? Es ist Ausharren. Ausharren, aus dem Frucht wächst. Wie man immer wieder so schön sagt, Christus nachzufolgen ist wie ein Marathon und nicht wie ein Sprint. Es ist ein Marathon und ein Marathon erfordert langen Atem. Und ich will euch heute Morgen ganz explizit ermutigen, denn wir nehmen unser Wachstum nicht immer so unmittelbar wahr. Wir nehmen unser Wachstum, auch wenn es stattfindet, nicht immer richtig wahr. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht stattfindet. Hier sitzen heute Morgen Menschen, in deren Leben Gott jetzt gerade große Frucht bewirkt, die für die Ewigkeit währt. Und es ist sehr gut möglich, dass du vieles davon jetzt gerade nicht siehst. Letztens war meine Frau überrascht, als sie feststellte, dass die Orchidee, die wir in unserer Wohnung stehen hatten, dass sie nochmal ausgeschlagen hatte. Auch wenn man es vielleicht nicht gesehen hat davor, aber die Erde war vermutlich noch gut und alles, was an biologischen Prozessen darin stattfinden muss, dass das geschieht, war noch lebendig, war noch aktiv. Und ich darf im übertragenen Sinn immer wieder feststellen und beobachten im Leben von Menschen, dass sie geistlich wirklich wachsen, ohne dass sie es wirklich direkt wahrnehmen. Gerade unter schwierigen Umständen, in Dürrezeiten, in denen einige von euch heute Morgen sind. Denn diese Dürrezeiten sind da, um weh zu tun, um schmerzhaft zu sein, aber um herauszustellen, wo unser Herz wirklich ist, was unser letzter Halt wirklich ist. Und das führt uns noch zu kurz zu dem zweiten Gleichnis, Verse 16 und 17. Wo Licht ist, gibt es Erleuchtung, sagt Jesus. Und das bedeutet, das Wort, das, wenn es in deinem Leben wirkt, es wird nicht verborgen bleiben. Okay? Licht kann nur scheinen, Licht kann man nicht verbergen, es ergibt keinen Sinn. Und so auch mit dem Wort in deinem Leben. Es darf und kann nicht verborgen bleiben. Wie gesagt, das Geheimnis hier ist nicht Geheimnistuerei, sondern das Geheimnis, also das Reich Gottes in dem Wort, soll gelüftet werden, es soll befreit werden, es soll offenbar werden. Und wo es begonnen hat zu wirken, da wird es noch mehr wirken. Das sagt Jesus in Vers 18. Und da sagt Jesus, sei vorsichtig, wie du hörst. Hör also nicht wie jemand, der selbstsicher meint, im Besitz der Wahrheit zu sein. Denn solche Leute gibt es. Die sind selbstsicher und meinen, sie haben es schon begriffen. Und dann sagt Jesus, was du meinst, dass du hast, wird verloren gehen. Aber das, was Gott dir wirklich gegeben hat in seinem Wort, es wird wachsen. Gott wird dir noch mehr geben. Also hör mit Ausdauer, hör mit Aufmerksamkeit, hör mit Gebet, mit Demut. Und auf diesem Weg der Ausdauer und des ausharrenden geistlichen Ackerbaus in deinem Leben, dort wartet was auf dich, okay? Jemand wartet auf dich und das ist Jesus selbst. Leben durch und mit ihm. Das sehen wir in diesem letzten kleinen Abschnitt, in Versen 19 bis 21. Da werden wir daran erinnert. Jesu Mutter und Brüder wollen ihn sehen. Und was sagt Jesus? Meine wirkliche Familie, das seid ihr. Die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Ist es nicht wunderbar, dass dieses Bild von der Landwirtschaft, dem Ackerbau und das Bild von der Familienzugehörigkeit, die hier benutzt werden, beide erinnern uns an die Schönheit des Evangeliums. Denn in Gottes Familie werden wir nicht hineingeboren, wir werden adoptiert. Und die Frucht auf dem Acker wächst nur, indem Gott unser Herz erneuert. Das sind hier Andeutungen auf das Evangelium, auf die Gnade, die dahinter steht. Die Grundlage und das Ziel unseres Gehorsams ist Jesus selbst. Er ist der Schatz, der in Gottes Wort auf dich wartet. Und deshalb, seh nun zu, wie du hörst. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wenn du uns nicht ein Herz gibst zu hören, dann werden wir es überhören und es wird uns nicht verändern. Aber dein Wort kann Wunder tun, auch in unserem Leben. Und wir beten, dass du uns hilfst, auf dein Wort heute zu antworten. Ja, vielleicht und gewiss ganz konkret, wie du es forderst im Leben eines jeden Einzelnen, tue du es durch dein Wort und durch deinen Geist zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.